Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise in die Heidelandschaft. Und zwar nicht nur bildlich gesprochen.
Genau. Viele unserer Produktfotos für Battle Merchant entstehen tatsächlich hier in der umliegenden Heidelandschaft bei Wacken. Wenn ihr also auf unserer Seite ein Schwert oder eine Gewandung vor diesem typischen lila-grünen Hintergrund seht,
dann war das wahrscheinlich genau hier in der Nähe. Ich find's jedes Mal wieder schön, wenn wir da draußen fotografieren. Diese weite Landschaft, der Wind.
Absolut. Und genau deswegen wollen wir heute über das Heidekraut sprechen. Die Pflanze, die dieser Landschaft ihren Charakter gibt und die im Mittelalter eine erstaunlich wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt erst später gelernt. Als Kind dachte ich immer, Heide ist einfach, naja, schön lila im Spätsommer, aber sonst?
Eben. Aber wenn man genauer hinschaut, wird's richtig spannend. Heidekraut, also Calluna vulgaris, die Besenheide, war für die Menschen im Mittelalter unglaublich vielseitig. Wir reden hier nicht von einer Dekopflanze, sondern von einem echten Allrounder.
Okay, jetzt bin ich neugierig. Was haben die damit alles gemacht?
Also lass mich überlegen. Mindestens 5 verschiedene Verwendungen fallen mir spontan ein. Erstens Wolle färben. Je nach Beizmittel in wunderschönen Gelbtönen mit Alaun oder Olivgrün mit Eisen.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht.
Zweitens, in kargen Gegenden, wo nicht viel wächst, war Heidekraut Futter für Schafe und Wild. Drittens.
Moment, Futter? Ich dachte immer, das Zeug ist ziemlich struppig.
Stimmt, aber Schafe kommen damit super klar. Die haben sich perfekt an diese Landschaften angepasst. Also drittens, Heidehonig. Der war in manchen Regionen richtig begehrt.
Heidehonig kenne ich. Der ist total aromatisch, oder?
Genau. Viertens, die Zweige wurden zu Besen verarbeitet. Daher kommt übrigens auch der botanische Name
Calluna.
Richtig. Das leitet sich vom griechischen Wort Kalluno ab. Also, wie war das nochmal?
Fegen oder kehren, ne?
Exakt, danke. Kalluno heißt fegen. Und fünftens, jetzt kommt's.
Ja.
Aus Heidekraut wurde Bier gebraut.
Warte, was? Aus Heidekraut wurde Bier gemacht?
Ja, das sogenannte Grutbier. In Norddeutschland, Skandinavien und Schottland war das im Mittelalter verbreitet. Allerdings unterschiedlich stark und zu verschiedenen Zeiten, so grob ab dem 10. bis ins 15. Jahrhundert.
Krass. Ich meine, ich kenne Craft-Biere mit allen möglichen Zutaten, aber Heidekraut?
Damals wurde Bier noch nicht mit Hopfen gewürzt, sondern mit verschiedenen Kräutern. Und Heidekrautblüten waren da eine typische Zutat. In Schottland gibt's heute wieder Heather Ale, eine moderne Wiederbelebung, die sich auf alte Pikten-Legenden beruft.
Ah, das erklärt einiges. Also war Heidekraut quasi ein lokaler Rohstoff, weil Hopfen schwer zu bekommen war?
Genau das. Du hast's erfasst. In diesen kargen Regionen musste man mit dem arbeiten, was da war. Und Heidekraut gab's reichlich.
Und das führt uns auch zu der Frage, warum wuchs Heidekraut überhaupt so gut in Nordeuropa? Ich meine, hier bei Wacken ist es ja überall.
Das hat mit den Bodenverhältnissen zu tun. Nach der letzten Eiszeit fand Heidekraut in Norddeutschland und ganz Nordeuropa perfekte Bedingungen vor. Saure, nährstoffarme Sandböden, sogenannte Podsolböden und feuchtes, kühles Klima. Da kommt kaum eine andere Pflanze mit. Aber Heidekraut, das liebt genau das.
Also quasi ein Spezialist für schwierige Standorte.
Absolut. Und interessanterweise haben die Menschen das auch gefördert. Durch Rodung, Beweidung und diese extensive Nutzung breitete sich die Heide noch weiter aus. Die Landschaft, die wir heute als typische Heide kennen, ist eigentlich stark vom Menschen geprägt.
Das heißt, ohne diese mittelalterliche Nutzung hätten wir heute vielleicht gar keine Heidelandschaften mehr?
Genau, oder zumindest nicht in diesem
Ausmaß. Wow, das ist ja fast schon eine Kulturlandschaft.
Ist es auch. Und für die Menschen damals war Heidekraut ein echter Segen. In Regionen, wo der Boden so arm war, dass Ackerbau kaum funktionierte, war jede Nutzung dieser Pflanze Gold wert. Streu für den Stall, Brennmaterial, Dachdeckung. Die Liste geht noch weiter.
Krass, wenn ich jetzt das nächste Mal hier draußen fotografiere, sehe ich die Landschaft mit ganz anderen Augen.
Genau das ist der Punkt. Geschichte passiert nicht nur in Burgen und Schlachten. Manchmal steckt sie in den unscheinbaren Pflanzen, direkt vor unserer Haustür.
Und eine dieser Nutzungen, das Färben mit Heidekraut, schauen wir uns gleich noch genauer an. Da wird's nämlich praktisch.
Richtig. Aber dazu später mehr. Erstmal, habt ihr gewusst, dass eure Heidelandschaft so viel Geschichte in sich trägt? Ich find's immer wieder faszinierend, wie viel man entdecken kann, wenn man genau hinschaut.
Also, jetzt wird's praktisch. Wie hat das mit dem Färben eigentlich funktioniert?
Das Färben war im späteren Mittelalter ein richtig spezialisiertes Handwerk. Im Frühmittelalter hat man das noch zu Hause gemacht. Aber dann, ab dem 15., 16. Jahrhundert entstanden in vielen Städten eigene Färberzünfte, die ihr Wissen wie einen Schatz gehütet haben.
Zünfte? Also wie bei den Schmieden oder?
Genau. Und später, in vielen Städten der Frühneuzeit, wurden die sogar nach Farben aufgeteilt. Du hattest dann die Schwarzfärber für einfache dunkle Stoffe, die Schönfärber für teure leuchtende Farben wie Rot. Die haben sich das Territorium richtig aufgeteilt, war aber je nach Stadt unterschiedlich geregelt.
Krass. Und wo steht da das Olivgrün aus Heidekraut in der Hierarchie?
Das ist das Interessante. Olivgrün war sozusagen eine Mittelklassefarbe. Nicht so teuer wie die echten Luxusfarben, aber auch nicht die billigste Bauernfarbe. Der große Vorteil, Heidekraut wuchs hier bei uns reichlich. Du brauchtest keine teuren Importe.
Im Gegensatz zu, was war nochmal super teuer? Blau war doch.
Kommt drauf an. Blau aus Färberweid war relativ erschwinglich, wenn du in Europa lebtest. Aber Rot, da wird's interessant. Rotfärber hatten die besten Kunden.
Weil?
Weil echtes Scharlachrot aus Kermesläusen gewonnen wurde. Winzige Tierchen, aus denen man den Farbstoff extrahierte. Das war schon richtig teuer. Und dann?
Ja.
Purpur.
Oh, das war die Kaiserfarbe, oder?
Absolut. Purpur wurde aus Purpurschnecken gewonnen. Und das war so aufwendig, dass es wirklich nur Kaiser, Könige und die höchsten kirchlichen Würdenträger trugen. Für ein einziges Gramm Farbstoff mussten rund 10.000 Schnecken verarbeitet werden. Jede Schnecke lieferte nur einen winzigen Tropfen.
10.000? Das ist ja... Wait, wie viel kostete so ein purpur gefärbter Stoff?
Konkrete Zahlen sind schwer zu finden. Aber wir reden hier vom Gegenwert mehrerer Jahreseinkommen eines Handwerkers. Für ein Gewand.
Oh, und deswegen trugen Bauern nur so braun, grau, blasses Grün?
Exakt. Die färbten mit dem, was lokal wuchs und nichts kostete. Zwiebelschalen, Reinfarn, vielleicht mal Birkenblätter für ein blasses Grün. Heidekraut war da schon ein Upgrade. kräftiges Olivgrün, das auch noch gut hielt.
Moment, gut hielt. Das war doch nicht automatisch so, oder? Manche Farben waschen sich doch schnell raus.
Genau. Und da kommen die Beizmittel ins Spiel. Die sogenannten Mordants.
Moment, was sind Beizmittel genau? Das habe ich beim Reenactment auch gehört, aber nie so richtig verstanden.
Okay, stell dir vor, der Farbstoff ist wie eine Farbe, die nicht von allein auf der Faser hält. Die Beize ist wie ein Bindeglied. Sie lagert sich an die Wollfaser an und dann kann sich der Farbstoff daran festsetzen. Ohne Beize? Die Farbe wäscht sich beim ersten Mal aus.
Ah, deswegen. Ich habe mich immer gefragt, warum manche selbstgefärbten Sachen nach ein paar Wäschen so blass werden.
Genau das Problem. Im Mittelalter war das häufigste Beizmittel Alaun, ein Salz, das die Farben heller und leuchtender machte. Dann gab es Eisenbeize, die dunkelte die Farben ab, machte sie matter.
Und woher kam das Alaun?
Das war auch so eine Sache. Alaun musste oft importiert werden, aus Byzanz oder später aus Italien. Bis 1461 die Tolfa-Minen bei Rom entdeckt wurden, dann unter päpstlicher Kontrolle, war das richtig teuer. Eisenbeize ging einfacher. Du konntest den Stoff im Eisenkessel kochen. Das gab schon dunkle Töne. Richtige Färber hatten aber meist Eisenvitriol für die kontrollierte Beize.
Warte, so simpel?
So simpel. Die Färber wussten nicht, warum es funktionierte. Chemie gab es ja noch nicht als Wissenschaft. Aber sie wussten, Eisenkessel macht dunklere Farben, Alaunbad macht hellere. Das war Erfahrungswissen.
Und das haben die Zünfte gehütet wie ein Geheimnis?
Blaufärber durften in manchen Städten nicht rot färben und umgekehrt. Das hatte auch handfeste technische Gründe, weil die Verfahren chemisch nicht kompatibel waren.
Krass, wie spezialisiert das war. Und heute?
Wie ist es denn im Reenactment? Versuchst du auch, authentisch zu färben?
Also, ehrlich, es ist verdammt schwer. Die meisten kaufen fertiges gefärbtes Leinen oder Wolle, weil authentisches Färben mit Pflanzen echt aufwendig ist. Du brauchst die richtigen Pflanzen zur richtigen Jahreszeit, die Beize, dann der ganze Prozess.
Und du kannst nie ganz sicher sein, wie die Farbe am Ende wird.
Genau. Im Mittelalter wussten die Färber aus Erfahrung, wie es wird. Wir müssen heute erstmal rumprobieren. Ich habe mal versucht, mit Brennnessel grün zu färben. Wurde eher ein müdes Gelbgrün?
Willkommen im Mittelalter. Ohne Standardisierung war jede Färbung ein bisschen anders. Regional unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliches Wasser, unterschiedliche Beizen. Das Olivgrün aus Heidekraut in Norddeutschland sah wahrscheinlich anders aus als in Schottland.
Aber es war erkennbar als Olivgrün.
Vermutlich schon. Heidekrautblüten geben einen ziemlich charakteristischen Ton. Dieser olivgrüne bis graugrüne Unterton kommt mit Eisenbeize. Mit Alaun wird's eher goldgelb. Und mit der richtigen Beize hielt das auch nach mehreren Wäschen.
Das ist ja das Coole am Heidekraut. Es war lokal verfügbar, färbte eine schöne Farbe und war bezahlbar für normale Leute, nicht nur für Adel.
Genau das. Während die Oberschicht mit Purpur und Scharlachrot prahlte, hatten normale Bürger und wohlhabendere Bauern mit Heidekraut Olivgrün eine solide, haltbare Farbe. Es war die Farbe der arbeitenden Bevölkerung, die sich trotzdem was gönnen wollte.
Und heute sehen wir auf den Produktfotos die Heidelandschaft, aus der diese Farbe kam.
Voller Kreis. Die Pflanze, die den Menschen damals Farbe gab, gibt uns heute den Hintergrund für unsere Bilder.
Wobei wir ja gleich noch genauer anschauen, wie man tatsächlich mit Heidekraut färbt. Da wird's dann richtig hands-on. So, jetzt wird's praktisch. Wer von euch das mal selbst ausprobieren will, hier kommt die Anleitung.
Aber eins vorweg, das ist kein 5-Minuten-Projekt. Pflanzenfärben braucht Zeit, Geduld und ein bisschen Vorbereitung.
Genau. Das Erste, du brauchst die Blüten. Die kannst du entweder selbst sammeln oder einfacher in der Apotheke oder beim Kräuterhändler kaufen.
Wenn du sie selbst sammeln willst?
Nimm dir Zeit mit. Die Blüten sind winzig klein. Das ist echt mühselig.
Genau. Die Blütezeit beginnt im Spätsommer, also August, September. Dann ist die Heide in voller Pracht.
Ich habe das mal bei einem Workshop gesehen. Du sitzt da stundenlang und zupfst diese kleinen lila Blüten ab. Ehrlich, ich kaufe die getrocknet. Spart Nerven.
Kann ich nachvollziehen. Wie viel brauchst du denn?
Okay, als Startwert hat sich in der Praxis bewährt, 100 Gramm Blüten auf 100 Gramm trockenen Stoff in 3 Liter Wasser. Also 1:1 bei Blüten und Stoff. Je nach Material und gewünschter Intensität kannst du das aber anpassen.
Und welcher Stoff funktioniert am besten?
Wolle ist der absolute Champion beim Pflanzenfärben. Die nimmt die Farbe richtig schön intensiv an und hält sie auch. Leinen ist, deutlich schwieriger. Da wird die Farbe oft blasser und du brauchst mehr Beize.
Das stimmt mit den historischen Funden überein. Gefärbte Wolltextilien aus dem Mittelalter, sagen wir aus Haltabu, zeigen noch heute intensive Farben. Bei Leinen ist das eher selten.
Genau, deshalb sind in den Funden aus Haltabu vor allem gefärbte Wollsachen. Leinen ist eben viel schwieriger zu färben. Baumwolle gab es da übrigens noch gar nicht, die kam erst viel später nach Nordeuropa. Ohne Beize
wäscht sich die Farbe beim ersten Mal raus.
Exakt. Also, du hast deine gebeizten Stoffe vorbereitet, deine Blüten bereit, dann geht's los.
Und wie läuft der Prozess?
Schritt 1. Blüten mit Wasser in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Jetzt kommt's.
Die Quellen auf.
Wie verrückt. Auf einmal hast du einen dicken Brei statt Wasser. Das ist völlig normal, aber beim ersten Mal denkst du, was ist denn hier los?
Ich stell mir das bildlich vor.
Ja, echt? Deshalb Wasser nachgeben, wenn es zu dickflüssig wird. Einfach langsam nachschütten, bis es wieder flüssig genug ist.
Und dann?
Dann lässt du das Ganze im Topf abkühlen. Einfach vom Herd nehmen und warten. Wenn es abgekühlt ist, kommt Schritt 2. Die Pflanzenreste abseihen.
Dafür nimmst du ein Leinentuch oder einen Leinensack. Die Blütenreste wickelst du da rein.
Und das Bündel geht dann zusammen mit dem gebeizten Stoff zurück in den Topf. Du gibst so viel Wasser hinzu, dass der Stoff komplett bedeckt ist.
Historisch würde man jetzt einen Lagertopf oder Kessel verwenden. Heute tut's auch ein großer Edelstahltopf, aber...
Ehrlich, ein Emailletopf oder ein alter Kupferkessel sind super, weil das Metall die Farbe mit beeinflusst. Eisen macht's dunkler... Kupfer kann es ins Grünliche ziehen.
Genau, das ist die Eisenbeize-Geschichte, die wir vorhin besprochen hatten.
Stimmt. Okay, also Stoff und Blütenbündel sind im Topf. Wasser drauf. Jetzt erhitzt du das auf etwa 70 Grad Celsius.
Bei 70 Grad ist wichtig, dass...
Nicht kochen lassen. Das ist echt wichtig. Wenn's kocht, werden manche Farbstoffe zerstört oder der Stoff leidet.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Genau das. Bei Wolle kann sie verfilzen. Bei Seide verliert sie den Glanz. Also, sanft erhitzen. Dann vom Herd.
Und dann kommt der Teil, wo Geduld gefragt ist. Du lässt den Topf jetzt einen ganzen Tag stehen. Gelegentlich mal umrühren, aber ansonsten warten.
Ein ganzer Tag?
Ja, das braucht's. Die Farbstoffe müssen richtig in die Faser eindringen. Im Mittelalter hatten die Färber ja auch nicht unsere Ungeduld. Das war einfach Teil des Prozesses.
Stimmt. Und wenn man bedenkt, dass ein Färber damals mehrere Kessel gleichzeitig betreute, war das durchaus effizient.
Was sind denn typische Anfängerfehler? Also wo geht's meistens schief?
Oh, da gibt's einige. Erstens, Essig als Beize benutzen.
Essig? Warum machen Leute das?
Weil's in vielen modernen Blogs so steht. Aber Essig ist kein richtiges Beizmittel, wie Alaun oder Eisen. Reicht meist nicht aus. Ihr braucht echte Mordants.
Oh, Das erklärt, warum manche Leute sagen, Pflanzenfärben funktioniert nicht.
Exakt. Zweiter Fehler, zu heiß färben. Viele denken, je heißer, desto besser.
Aber das zerstört die Farbe und ruiniert den Stoff.
Richtig. Dritter Fehler, zu wenig Pflanzenmaterial. Wenn du sparsam bist mit den Blüten, wird's halt auch blass.
Und umgekehrt, zu viel Beize, besonders Eisenbeize, macht die Fasern spröde. Ich habe mal ein Stück Wolle völlig überbeizt. Das war danach brüchig wie Stroh.
Autsch. Also, die Dosierung ist wichtig.
Genau. Und ein letzter Punkt. Der Stoff muss vorher sauber sein. Wenn da noch Fett oder Schmutz drauf ist,
wird die Färbung fleckig.
Ja, also gründlich waschen, beizen und dann erst färben. Keine Abkürzung.
Und nach dem einen Tag stehen lassen?
Dann den Stoff rausnehmen und gründlich waschen. Richtig ordentlich spülen, bis das Wasser klar bleibt. Und dann?
Das Ergebnis.
Ein kräftiges Olivgrün. Nicht so ein blasses Gelbgrün, sondern richtig satt. Und das Beste? Die Farbe hält auch nach mehreren Wäschen.
Das ist ja das Geniale an Heidekraut. Es war verfügbar, färbte gut und die Farbe war haltbar. Für normale Leute im Mittelalter ein echter Gewinn.
Und heute können wir das nachvollziehen. Wenn du so ein Stück Stoff in den Händen hältst, den du selbst gefärbt hast, das fühlt sich irgendwie anders an.
Verbindung zur Geschichte. Du machst genau das, was vor 800 Jahren auch jemand gemacht hat.
Nur, dass wir heute gegebenenfalls einen Thermometer haben und nicht nach Gefühl gehen müssen.
Kleiner Vorteil. Aber die Grundprinzipien sind dieselben.
Also, wer Lust hat, probiert's aus. Es ist ein bisschen Aufwand, aber das Ergebnis lohnt sich wirklich. Und wenn ihr im Spätsommer draußen seid und die Heide blüht, dann wisst ihr jetzt, was man damit alles machen kann.
Wobei wir ja noch eine Verwendung nicht besprochen haben.
Das Grutbier.
Genau das. Kommen wir gleich dazu. Kommen wir zur vielleicht überraschendsten Verwendung, Grutbier.
Ja. Das hast du am Anfang erwähnt. Bier aus Heidekraut. Wie funktioniert das?
Also, Grutbier ist eine mittelalterliche Bierspezialität, die heute fast in Vergessenheit geraten ist. Das Besondere, es wurde nicht mit Hopfen gebraut, sondern mit verschiedenen Kräutern. Diese Kräutermischung nannte man Grut oder Grut.
Und Heidekraut war da dabei?
Genau. Grut war regional total unterschiedlich. Jede Stadt, oft sogar jede Brauerei, hatte ihre eigene Geheimrezeptur. In Norddeutschland, Skandinavien und Schottland gehörte Heidekraut, also die Blüten, zu den typischen Zutaten.
Was wurde noch reingemacht?
Oh, da gab's eine ganze Palette. Gagelstrauch war sehr verbreitet, Wacholderbeeren, Schafgarbe, Beifuß, manchmal Salbei oder Thymian. Je nachdem, was in der Region wuchs. Heidekraut war vor allem dort beliebt, wo es reichlich vorhanden war, in den Heidelandschaften eben.
Das klingt ja richtig kreativ.
War es auch. Und im Mittelalter war das die Norm. Hopfen kam erst später.
Aber warum hat sich Hopfen dann durchgesetzt?
Das hatte mehrere Gründe. Erstens konserviert Hopfen
besser, weil er antibakteriell ist?
Exakt. Hopfen macht das Bier deutlich länger haltbar. Grutbier musste relativ schnell getrunken werden. Zweitens, Hopfen ist einfacher anzubauen und zu lagern, als die ganzen Wildkräuter zu sammeln. Und drittens, jetzt wird's politisch.
Oh.
Die Grutherstellung wurde oft von der Kirche oder den Städten kontrolliert und besteuert. Die hatten sozusagen das Monopol. Mit Hopfen konnte jeder selbst brauen, ohne diese Abgaben zahlen zu müssen. Das machte Hopfenbier wirtschaftlich attraktiver.
Krass, da steckt ja richtig Politik dahinter.
Absolut. Und 1516 kam das bayerische Reinheitsgebot, das in Bayern Hopfen als einzige Würze festschrieb. Grutbier wurde anderswo noch lange gebraut, aber das setzte einen klaren Trend Richtung Hopfen.
Aber wie hat das mit Heidekraut geschmeckt? Ich meine, Kann man sich das vorstellen?
Schwer zu sagen, weil die genauen Rezepte nicht überliefert sind. Aber Heidekraut bringt ein blumig-herbes Aroma mit. Leicht harzig, mit einem Hauch von Honig und, naja, Erde. Das Bier war wahrscheinlich würziger und fruchtiger als modernes Hopfenbier. Vielleicht auch etwas säuerlich.
Oh, das klingt interessant. Nicht schlecht, aber definitiv anders.
Genau. Gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich für unseren modernen Geschmack.
Gibt's das heute noch irgendwo? Ich meine, in der Craft-Beer-Szene passiert ja viel.
Tatsächlich ja. Es gibt ein paar Brauereien, besonders in Schottland und Skandinavien, die Heather Ale, also Heidekrautbier, wiederherstellen. Aber auch in Deutschland experimentieren ein paar Craft-Brauer mit historischen Grutrezepten.
Das muss ich mal probieren.
Kann ich nur empfehlen. Aber Heidekraut hatte ja noch mehr zu bieten als Farbe und Bier. Wir hatten ja auch den Heidehonig erwähnt.
Stimmt, der war begehrt, oder?
Sehr sogar. Heidehonig hat einen intensiv kräftigen, würzig-herben Geschmack, fast karamellig. Die Farbe ist rötlich-braun bis dunkelgold und die Konsistenz ist Gelee-artig, fast wie Götterspeise.
Gelee-artig?
Ja, das kommt von speziellen Eiweißstoffen im Honig. Deswegen ist Heidehonig auch aufwendiger zu ernten. Im Mittelalter war das durchaus ein Luxusgut. Damals kam Honig vor allem aus waldreichen Regionen wie dem Harz oder Franken, von den Zeitlern. Die große Heideimkerei in der Lüneburger Heide als Wirtschaftszweig kam dann vor allem ab der frühen Neuzeit richtig auf.
Und heute?
Heute ist Heidehonig eine seltene Spezialität. Viele finden den Geschmack zu intensiv, aber Kenner lieben ihn, gerade deswegen.
Und dann gab's noch die Besen, richtig?
Richtig. Die Zweige des Heidekrauts wurden zu Besen verarbeitet. Das war so verbreitet, dass die Pflanze ihren botanischen Namen davon hat. Kaluna von Kaluno, fegen, kehren.
Also war Heidekraut quasi der Allrounder für alles. Färben, Bier, Honig, Besen, Tierfutter.
Genau das. In kargen Regionen, wo der Boden arm war, war Heidekraut ein Segen. Schafe und Wild fraßen es, Bienen sammelten darauf, Menschen nutzten es für Handwerk und Haushalt. Es war eine Ressource, die man sich nicht wegdenken konnte.
Und wenn wir jetzt hier draußen bei Wacken in der Heide stehen und Fotos machen?
Dann sehen wir nicht nur eine schöne Landschaft, sondern eine jahrhundertelange Geschichte von Nutzung, Überleben und Kreativität.
Das ist wirklich faszinierend. Ich glaube, ich schaue beim nächsten Shooting auf die Heide mit ganz anderen Augen.
Und wer weiß, vielleicht sammelt ja der eine oder andere von euch beim nächsten Spaziergang ein paar Heidekrautblüten und probiert das Färben selbst aus. Oder findet ein Craft-Bier mit Heidekraut im Regal. Genau, es lohnt sich, die Geschichte auch praktisch zu erleben. Wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, historische Handwerke, mittelalterliche Alltagskultur, authentische Ausrüstung, dann schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Sortiment, sondern auch den Blog mit vielen spannenden Artikeln. Genau, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Von Kelten über Wikinger bis zur Ritterzeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß beim Entdecken.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.